Und dann darf ich Erik van Sloten begrüßen hier in Wien.
Danke.
Wir freuen uns ganz, ganz besonders, dass er extra für uns gekommen ist. Und er gehört zu den größten Astrologen des europäischen Raumes. Ich darf sogar sagen europäischen Raumes, weil er kann nämlich 4 Sprachen mindestens, glaube ich.
5.
Habe ich gar nicht vergessen. Also er ist auch in Italien unterwegs und in Frankreich und eben in Holland, in Deutschland, in Österreich. Und seine vielen Bücher, er wird sie vielleicht dann selber noch vorstellen, sprechen für ihn, wie bekannt er ist und wie großartig er ist. Und ich darf sagen, ich habe ihn vor 30 Jahren kennengelernt am Kongress in Zürich, glaube ich, am Weltkongress. Und war so beeindruckt von seinem Vortrag, der nämlich so konkret und so klare Aussagen zugelassen hat, wie zur damaligen Zeit es nicht üblich war. Und es ist auch Erik van Sloten zu verdanken, dass die klassische Astrologie ihren Platz behalten hat, wenn nicht sogar wieder mehr in den Vordergrund gerückt wurde, dank seines Engagements. Er musste sehr viel kämpfen, ja. Glaube ich, es war nicht einfach. Und das ist wirklich ihm zu verdanken, dass das in ganz Deutschland wieder die klassische Astrologie so im Vormarsch ist. Und ich freue mich hier in Wien besonders, weil wir ja auch einen großen Anteil von uns mit klassischer Astrologie zu tun haben. Und heute werden wir den Vortrag hören, der König und sein Soldat. Ich will da gar nichts mehr vorwegnehmen. Auf jeden Fall danke ich schon im Voraus, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Danke.
Vielen Dank, Marie-Louise, für deine nette Ansprache. Ja, ich freue mich riesig, dass du mich nach Wien eingeladen hast bei den ÖRV. Ich war schon einmal, habe ich einen Vortrag hier gehalten, das war, glaube ich, in der Zeit, dass die ÖRV gerade gegründet war. So ganz, ganz am Anfang war das. Ja, und ich freue mich, dass ich heute Abend hier Ihnen etwas über die klassische Radix-Astrologie, die klassische Geburtsastrologie erzählen kann. Ich habe mal, weil ich weiß aus Erfahrung, dass die Leute neugierig werden, wenn ein Referent spricht, was ist das für ein Mensch, was für ein Horoskop hat er? Und deshalb habe ich mein... Oh, der ist schon wieder weg. Dann habe ich mein Horoskop hier... Kommt jetzt wieder zu sein. Ist er da wieder? Ja. Das ist ein bisschen verzerrt, das ist nicht Schuld meines Computers, denn auf meinem Computer ist das Bild völlig normal, aber das hängt mit dem Stand des Beamers zusammen, da lässt sich wenig ändern, aber ich hoffe, Sie können trotzdem das Horoskop lesen. Das ist ein Horoskop, das insofern besonders ist, weil ich hier schon ein klassisches Element eingefügt habe, und zwar die Ganzzeichenhäuser. Ich habe früher auch immer, ich bin als Astrologe, ich bin zuerst mal mit der Astrologie aufgewachsen, denn mein Vater hat schon Astrologie gemacht und deshalb ist mein Horoskop auch ein sehr präzises Horoskop, denn mein Vater war bei der Geburt anwesend und hat natürlich genau auf seine Uhr geschaut und mein Horoskop muss nicht korrigiert, rektifiziert werden. Früher habe ich das Horoskop immer mit Platinushäusern vorgestellt oder auch mit Regiomontanushäusern, aber jetzt mache ich das mit Ganzzeichenhäusern, weil das ein System ist, das ist das älteste Häusersystem in der westlichen Astrologie. Und das ist wahnsinnig einfach. Das heißt, man soll wissen, wo ist der Aszendent, der ist bei mir in Schütze, wie Sie sehen. Und dann wird das ganze Zeichen Schütze, von 0 bis 29 Grad, wird das erste Haus. Und das ganze Zeichen Steinbock, von 0 bis 29 Grad, das zweite Haus und so weiter. Man braucht also keine Häusertabellen mehr. Und der Aszendent wird ein sensibler Punkt innerhalb des ersten Hauses. Und das MC wird ein sensibler Punkt innerhalb des 9. Hauses, aber es kann auch sein innerhalb des 11. Hauses oder des 9. Hauses. Und das System ist ein System, das universell ist, denn es funktioniert auf der ganzen Welt. Während Platzismus zum Beispiel, wie nördlicher man kommt oder wie südlicher man auf der Erde kommt, wie mehr das System verzerrt, und im letzten Endes wird das sogar unmöglich. Ich werde das später auch noch zeigen. Wenn ich Seminare in hellenistische und traditionelle Astrologie gebe, sage ich immer zu meinen Studenten, benutzen Sie das ganzzeitige System neben dem System, woran Sie gewöhnt sind, Placidus zum Beispiel. Denn es ist nicht so, dass das eine System besser wäre als das andere, aber sie können sich meines Erachtens ergänzen. Aber es ändert sich einiges. Wenn Sie mein Placidus-Horoskop sehen würden, dann würden Sie feststellen, dass ich bei Placidus Mond im zweiten Haus habe. Jetzt seht ihr im dritten Haus. Ich hätte bei Placidus diese Sonne-Pluto-Konjunktion in Löwe im achten Haus. Jetzt ist er im neunten Haus. Ich hätte in einem Placidus-Horoskop die Venus-Jupiter-Konjunktion im siebten Haus und jetzt im achten Haus. Da ändert sich einiges. Aber man soll darüber nachdenken und ich muss sagen, dass ich mich mit diesem Horoskop inzwischen angefreundet habe und eigentlich besser damit auskomme als mit meinem Platz in dem Horoskop. Aber damit sollen Sie natürlich Ihre eigenen Erfahrungen machen. Ja, mein Vater hat ein Buch geschrieben, als ich 8 Jahre alt war. Das hieß Mondphasenpsychologie auf Niederländisch. Ich habe das Buch vor 3 Jahren auch ins Deutsche übersetzt, die Mondphase der Geburt, und auch aktualisiert mit sehr vielen aktuellen Beispielen. Denn mein Vater hat natürlich 1950 Beispiele benutzt aus Mitte des 20. Jahrhunderts. Viele Leute kennen man nicht einmal mehr. Und das Buch, ich habe ein paar, nicht viele Exemplare, weil ich bin mit dem Zug gekommen und wollte nicht zu schleppen, aber ein paar Exemplare sind da. Die können Sie sich gegebenenfalls erwerben, da hinten. Und wenn Sie eine Widmung haben möchten, können Sie den auch bekommen. Ich bin vor allem bekannt eigentlich geworden durch die Stundenastrologie, die ich im deutschsprachigen Raum introduziert habe, so vor etwa 25 Jahren, als in Deutschland diese Form der Astrologie überhaupt nicht bekannt war, die klassische Stundenastrologie. Und ich habe auch sehr viel Widerstand bekommen von namhaften Astrologen, die meinte van Sloten keert terug zur Jahrmarktwahrsagerei des Mittelalters. Aber inzwischen ist diese Streit gestritten und auch gewonnen, denke ich, denn inzwischen hat die Stundenastrologie sich etabliert, auch im Deutschen Astrologenverband, wo ich gerade sehr viel Widerstand hatte. Aber niemand wagt es noch, gegen die Stundenastrologie etwas zu sagen. Hoffentlich hier auch nicht. Mein Buch darüber heißt die klassische Stundenastrologie. Ja, ich bin immer klassischer geworden in meiner astrologischen Karriere. Sie haben wahrscheinlich eine Fotokopie bekommen des Umschlags meines neuen Buches. Leider ist es gerade noch nicht erschienen. Ich hatte so gehofft, heute Exemplare mitbringen zu können. Das heißt die klassische Geburtshoroskopie und das erscheint in 2 Wochen. Und Sie haben dort schon eine kleine Kopie des Umschlages und ich hoffe, und viel, was ich heute erzähle, wird in diesem Buch, das dann in 2 Wochen erscheinen wird, oder vielleicht 3 Wochen, Ende März, Anfang April, wird noch vertieft. Also ich hoffe, dass Sie sich das zulegen werden. Aber das Buch ist vorangegangen von einem Buch, das heißt Klassische Horoskopdeutung. Das ist ein viel kleinere Einleitung in die klassische Astrologie. Das Buch, das jetzt erscheint, das wird sehr viel ausführlicher sein. Und dann habe ich noch ein Büchlein geschrieben, das heißt Der klassische Tierkreis und seine Bewohner. Das ist ein Buch, das ist eigentlich geschrieben für Laien in der Astrologie, die sich für Astrologie interessieren, aber auch für modern psychologische Astrologen, damit sie ein Gespür bekommen, wie klassische Astrologen den Tierkreis und die Planeten betrachten. En das ist doch schon ein bisschen anders. Gut, das zu diesen Dingen. Ja, ich gebe dann Seminare, insbesondere Stundenastrologie, mache ich auch jedes Jahr in Wien bei Karl-Heinz Dotter. Und ein neues Seminar, womit ich, das gefragt wird derzeit, das ist Astronomie für Astrologen. Ich habe gerade gehört, Sie machen auch einen Tag Astronomie für Astrologen. Ich biete ein Wochenendseminar Astronomie für Astrologen an, das insbesondere sich beschäftigt mit der Astronomie, die tatsächlich für Astrologen wichtig und interessant ist. Und dann natürlich meine Radix-Seminare und heute Abend gebe ich dann diese Radix-Einführung. Ich habe für das Ende des Abends eine Zugabe. Ich möchte doch Ihnen wenigstens heute ein Stundenhoroskop zeigen und ich möchte Ihnen am Ende als Zugabe das schönste Horoskop des Jahres 2013 aus meiner Praxis. Ich berate etwa 150 bis 200 Mal Klienten mit Stundenastrologie im Jahr. Und das schönste und lustigste Horoskop, das habe ich dabei. Wenn ich es vergesse am Ende, dann erinnern Sie mich daran, wenn Sie das dann wenigstens möchten. So. Ich fange mal an, mit Ihnen etwas zu erzählen. Ich möchte, sagen wir jetzt, 3/4 Stunde dann sprechen, dann eine kleine Pause und nach der Pause dann auch nochmal so 3/4 Stunde, maximal eine Stunde. Ja, das sollte ich eigentlich jetzt auch projizieren auf der Wand, aber das geht wirklich nicht. Das habe ich gerade versucht, das wird zu verzerrt. Also ich lese es Ihnen vor, ich sage es Ihnen, das ist auch nicht so ein Problem. Die hellenistische Astrologie, das ist die Wiege der ganzen westlichen Astrologie. Es ist die Astrologie, in der im Westen zum ersten Mal auch Geburtshoroskope angefertigt wurden. Diese hellenistische Astrologie entstand im 3. Jahrhundert vor Christus, wahrscheinlich in Athene, wahrscheinlich innerhalb von 50 Jahren aufgrund eines deutlichen Konzepts. Das ist auch interessant, weil eigentlich meinen, habe ich auch so gemeint, meinen die meisten Astrologen, dass die Astrologie im Tausenden von Jahren langsam experimentell entstanden ist. Ist nicht so. Die hellenistische Astrologie, die Wiege der Astrologie, ist innerhalb von 50 Jahren entstanden. Die Griechen hatten ein deutliches Konzept und dafür haben sie diese Astrologie entwickelt. Und dann geprobt und festgestellt, dass sie funktionierte. Diese hellenistische Astrologie war sehr stark abhängig von Platon, von Philosoph Platon, und von der Philosophie der Stoa. Das ist diese Philosophenschule, die sich insbesondere beschäftigt hat mit Schicksal und freier Wille. Und eigentlich von dem freien Willen nicht viel übrig gelassen hat. Die berühmteste Aussage ist von Seneca, ducunt volentem fata, nolentem trahunt, oder das Schicksal führt den Wollenden und zieht den Nichtwollenden. Und unsere einzige Freiheit besteht eigentlich nur darin, dass wir entscheiden, ob wir uns dem Schicksal fügen, ja oder nein. Und das war es dann schon. Wir wissen natürlich, dass wir moderne Menschen im 21. Jahrhundert meinen, dass wir sehr frei sind. Und auch die moderne Astrologie geht davon aus. Und das ist auch sogar ein Grund, dass in der modernen psychologischen Astrologie man sehr skeptisch über konkrete Vorhersagen ist. Konkrete Vorhersagen, sagt man, sind nicht möglich, weil der Mensch frei ist. Und wenn sie möglich wären, dann wären sie nicht empfehlenswert, dann sind sie fatalistisch, lebend und so weiter. aber wer täglich Stundenastrologie macht, sowas ich, mit ganz konkreten Fragen, kommt meine Frau zu mir zurück, ja oder nein? Wo ist die Katze? Ist die gestorben oder kommt sie noch? Und so weiter und so fort. Was ist mit diesem Haus los, das ich gesehen habe? Soll ich das kaufen, ja oder nein? Der weiß einfach, dass man mit Stundenastrologie sehr gut konkret vorhersagen kann. Und dass es auch stimmt. Denn wenn es nicht stimmen würde, dann würde man natürlich sofort damit aufhören. Hätte ich dann auch gemacht. Aus dieser hellenistischen Astrologie entwickelt sich die klassische oder traditionelle Astrologie. Wir sprechen eigentlich lieber derzeit von traditioneller Astrologie, weil klassische Astrologie oft Missverständnisse hervorruft. Dann denkt man, dass es nur geht über die Astrologie der Griechen und Römer zum Beispiel. Traditionelle Astrologie ist was das betrifft, ein besserer Begriff. Und diese traditionelle Astrologie hat geherrscht vom 3. Jahrhundert vor Christ bis ins 17. Jahrhundert nach Christ. Das sind 2 millennia traditionelle Astrologie. Und da kann ich viele große Namen nennen, aber die letzten zum Beispiel im 17. Jahrhundert waren William Lilly, der englische Astrologe, der große Stundenastrologe, der Meister der Stundenastrologie. Und der Franzose Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Ja, auch ein sehr wertvoller Astrologe. Und die haben alle traditionell gearbeitet. Dann kamen das 18. und das 19. Jahrhundert. Und dann stirbt die Astrologie allmählich. Das ist die Aufklärung. Und da wird Astrologie als ein Aberglauben betrachtet. Und diese Aufklärung ist aus diesem Grund in meinen Augen in vielen Hinsichten auch eher eine Verfinsterung, kann man sagen. Aber Tatsache ist, das wurde untersucht, dass zum Beispiel in einem Land als den Vereinigten Staaten am Ende des 19. Jahrhunderts noch maximal 10 bis 15 Leute wussten, wie sie ein Horoskop berechnen mussten. Es war fast ausgestorben, die Astrologie. Und dann wird am Anfang des 20. Jahrhunderts die Astrologie neu erfunden. Ich sage mit Absicht erfunden und nicht neu entdeckt. Denn man geht dann einen völlig neuen Weg. Insbesondere in England ist das der Fall, zum Beispiel ein berühmter Name, Alan Leo. Das ist der berühmte Astrologe am Anfang des 20. Jahrhunderts, der Anfang war der psychologischen und esoterischen Astrologie. Das ist, da habe ich ein pikantes Detail, der Leo, der hat auch noch konkret prognostiziert, so wie die früheren Kollegen das taten, aber der hat dann in England ein Prozess bekommen, weil in England war es verboten, konkrete Vorhersagen zu machen aufgrund von Astrologie und andere Techniken. Und da ist er fast ins Gefängnis geraten und dann hat er gedacht, dann kann ich besser nicht mehr weiter konkret prognostizieren, dann mache ich das auf die psychologische Tour. Und so ist dann die psychologische Astrologie entstanden. Und die hat das Ganze jetzt 20. Jahrhundert dominiert und ich denke, sie dominiert noch immer. Aber wir haben gesehen, dass am Ende des 20. Jahrhunderts, so in den letzten Dezennien, ab 1980, 1990, entsteht eine Renaissance der klassischen Astrologie. Und immer mehr Leute wollen diese und das ist auch zu danken einem Projekt, das heißt das Projekt Hindsight, in Amerika gestartet, ein Rückblick heißt Hindsight. Und Hindsight hat zum Ziel, alle antiken astrologischen Texten aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen, aus dem Arabischen, aus dem Hebräischen ins Englische zu übersetzen. Eine Riesenarbeit, wo man hochqualifizierte Leute eingesetzt hat und noch immer einsetzt. Und durch dieses Projekt Hindsight wird immer mehr bekannt, was für ein verborgenen Schatz und was für ein altes Gold diese klassische Astrologie ist. Sehr berühmt ist der Robert Schmidt. Robert Schmidt ist ein Grekologe, also ein Kenner des alten Griechischen. Und der ist drangezogen, um alte griechische Texte zu übersetzen. Und fand das so interessant, dass er dann auch Astrologe geworden ist. Und er ist derjenige, der diese ganze hellenistische Astrologie derzeit übersetzt. Noch nicht alles ist bekannt, aber immer kommen neue Schätze zum Vorschein. Und seit ich mich damit beschäftige, bin ich davon fasziniert und finde, dass die klassische Astrologie, die hellenistische Astrologie, die traditionelle Astrologie uns sehr viel zu bieten hat. Ich freue mich, dass meine Kollegin, meine österreichische Kollegin Elke Jurascovic hier ist. Da ist sie, da sieht sie, ja. Sie ist, Elke und ich, wir haben eine Gruppe in Deutschland, ATA, Arbeitskreis Traditionelle Astrologie. Und wir studieren auch diese alten Quellen, ganz systematisch. Ja. Im Jahr 2005 hat Robert Hand, der größte derzeit noch lebende Astrologe, ich habe sehr viel bewundering voor ihn, der hat in York, in Engeland, bei einer Tagung einen Vortrag gehalten und da hat er plädiert für eine postmoderne Astrologie. Sie sollen diesen Vortrag, der ist noch zu erhältlich, auch in Büchern, mal lesen. Es ist unglaublich, er sagt: die postmoderne Astrologie, das soll eine Synthese sein aus der modernen psychologischen Astrologie und der klassischen, der antiken Astrologie. Denn beide können voneinander lernen. Er sagt ganz klipp und klar, die psychologische Astrologie, die Sprache der psychologischen Astrologie, sagt er, ist sehr, ich sage es jetzt nicht, aber er sagt es, der ist sehr oft schwammig, unartikuliert. Horoskopen sind austauschbar. Er hat auch mal ein Experiment damit gemacht, dass er ein Horoskop eines bekannten Menschen besprochen hat und später hat er dann dem Publikum gesagt, es war ein ganz anderes Horoskop. Das ist sein Vorwurf an die psychologische Astrologie. Und er sagt, die klassische Astrologie hat eine sehr deutliche Weise sich auszudrücken. Ja, und er sagt, die klassische Astrologie könnte ein Art Scheibenwischer sein für die moderne psychologische Astrologie. Man soll wieder eine Brücke bauen von der modernen psychologischen Astrologie nach der klassischen Astrologie. Aber es ist natürlich auch so, dass die klassische Astrologie auch sehr viel von der modernen psychologischen Astrologie lernen kann. Ja, denn klassische Astrologie oder traditionelle Astrologie sagt nichts über, wie man mit Klienten umgehen soll. Wie man Klienten erzählen soll, was im Horoskop steht. Und die waren oft auch knallhart. Und da ist natürlich dann die Psychologie auch wieder gebracht. Also die beiden sollen einander ergänzen. Und ich freue mich so, dass Robert Hand das gesagt hat, weil ich hatte es schon seit Jahren gesagt. Weil es war, besonders in Deutschland, vielleicht und hoffentlich nicht hier in Österreich, aber in Deutschland haben die klassischen und die modernen Astrologen sich einander die Köpfe eingehauen. Das ist ein totaler Krieg gewesen. Sehr oft auch unter der Gürtellinie, ich kann darüber mitreden. Und jetzt kam Robert Hand mit dieser Aussage und es hat sich auch jetzt inzwischen beruhigt. Es gibt eine deutsche Astrologin beim DAV, die hat gerade im letzten Meridian einen Artikel geschrieben und daraus zitiere ich Folgendes. Die beschäftigt sich auch jetzt mit klassischer Astrologie und sie hat geschrieben, und ich kann das eigentlich nur, kann ich das so bestätigen: die Stärke der modernen Astrologie liegt mehr darin zu beschreiben, auf welche Weise man das Beste aus dem macht, was man vorfindet.
die Stärke der traditionellen Art zu deuten, liegt im Vergleich dazu in der Beschreibung der Umstände, die ein Mensch vorfindet und mit denen er leben darf und oder muss. Ich habe auch sehr oft gesagt, eigentlich interessiert die klassische Astrologie insbesondere für, was finden wir im Horoskop? Und die moderne Astrologie, warum finden wir das so? Das ist so ein Unterschied zwischen den beiden. Aber ich plädiere, und das werde ich auch in meinem neuen Buch, das dann in 3 Wochen kommt, tue ich das für eine Zusammenarbeit. Das über die allgemeine, über die traditionelle Astrologie. Jetzt möchte ich Ihnen etwas, bevor ich dann mit meinen Beispielen anfange, etwas sagen über besondere Kennzeichen der traditionellen Astrologie. Erstens, ja, und das hätte ich gerne projizieren wollen, aber es geht nicht, ich werde es langsam vorlesen. Der Dierdeutung geht eine ausführliche Analyse voran. Ich habe festgestellt, dass moderne psychologische Astrologen eigentlich sofort anfangen zu deuten. Das macht ein klassischer Astrologe nicht. Zum Beispiel, was ist zum Beispiel das allererste, wonach ein klassischer Astrologe schaut, ist es ein Tag- oder ein Nachthoroskop? Taghoroskop natürlich, Sonne über dem Horizont, in den Horizont 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nachthoroskop, Sonne unter dem Horizont. Das führt schon, ich werde das ein bisschen vertiefen bald, das führt schon zu riesigen Unterschieden in der Deutung, sofort. Und in der modernen Astrologie hört man nichts davon. Aber man kann damit schon sehr konkret, sehr schnell einen roten Faden im Horoskop finden. Natürlich wissen Sie auch, dass in der klassischen Astrologie sehr, sehr viel wichtiger sind als in der modernen Astrologie diese Würden. Ein Planet in seinem Domizil, ein Planet in seiner Erhöhung, ein Planet in seiner Triplizität, ein Planet in seinen Grenzen, ein Planet in seinem Dekanat, ein Planet in seinem Fall, ein Planet in seinem Exil und so weiter und so fort. Ein verbrannter Planet, das ist eine akzidentelle Bedeutung. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und in der modernen Astrologie hört man da eigentlich wenig davon. Wenigstens ich nicht. Dann arbeitet die traditionelle Astrologie ausschließlich mit den 5 ptolemäischen Aspekten, Konjunktion, Sextil, Quadrat, Trigon und Opposition. Alle anderen brauchen wir nicht. Also keine Halbsextile, keine anderthalb Quadraten, kein Biquintile, kein Quinkunxen, niks, niks, niks. Allerdings, wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir dann sehr oft benutzen. Und die findet man dagegen in der modernen Astrologie wieder viel weniger. Das sind die gegenseitigen Rezeptionen. Zum Beispiel der eine Planet steht im Domizil des anderen und der andere im Domizil des einen. Das ist fast wie eine Konjunktion zu bewerten. Die Antizien, sehr, sehr wichtig in der klassischen Astrologie. Und dann noch etwas, in der hellenistischen Astrologie hat das schon angefangen und ich arbeite auch damit gerne, mit den Ganzzeichenaspekten. Was heißt das? Das heißt, wenn ein Planet auf, sagen wir, 2 Grad Zwillinge steht und der andere steht auf 29 Grad Zwillinge, dann bilden die eine Konjunktion. Das ist ein Zeichenkonjunktion, weil sie im gleichen Zeichen stehen. Natürlich ist diese Konjunktion stärker, wenn die beiden näher beieinander stehen, aber sie bilden eine Konjunktion. Dagegen, dieser Planet auf 2 Grad Zwillinge bildet überhaupt keine Konjunktion mit einem Planeten auf 29 Grad Stier. Da ist keine Konjunktion. Die Zeichengrenzen sind in der klassischen Astrologie messerscharf. Das ist auch eine wichtige Sache. Ah, Musik. Dann habe ich schon gesagt, das älteste System der westlichen Astrologie ist das ganze Zeichenhäusersystem. Ich habe mein eigenes Horoskop da nicht mehr, aber das haben Sie gesehen. Und ich sagte auch, es ist einfach, man muss eigentlich nur wissen, wo der Aszendent ist und man hat das System schon. Und es ist überall anwendbar, wie ich zeigen werde. Noch ein Ding, ganz wichtig. Der Geborene selbst ist nicht das ganze Horoskop, wie das in der modernen Astrologie ist. Da sagt man, das ganze Horoskop ist der Geborene. Nein, in der klassischen Astrologie ist der Geborene selbst nur der Herrscher des ersten Hauses, der Aszendentherrscher. Auch Planeten im ersten Haus, wenn die sich dort befinden. Gegebenenfalls auch der Erhöhungsherrscher des ersten Hauses, wenn der existiert, oder der Triplizitätsherrscher. Aber das zweite Haus, das dritte Haus, das vierte Haus, sind nicht die Geborenen. Das zweite Haus, das ist das Geld, womit der Geborene, mit den Finanzen, mit der Materie. Das dritte Haus sind seine Geschwister. Das vierte Haus, das ist sein eigenes Haus und so. Und das fünfte Haus, seine Kinder, aber nicht der Geborene selbst. Ja, sehr wichtig. Ja, der Unterschied wird streng gemacht. Dann noch was, das ist eine Metapher, eine hellenistische Metapher. Die Hellenisten haben das Horoskop gesehen als unser Lebensschiff. Der Aszendent ist das Ruder. Und der Herrscher des ersten Hauses ist der Ruderer. Und es ist sehr wichtig, dass diese beiden einander sehen können. Ich werde das bald zeigen anhand eines Horoskops. Dann haben wir natürlich in der klassischen Astrologie auch so schwarz-weiß Sachen als Jupiter und Venus, das sind Wohltäter, und Mars und Saturn sind Übeltäter. Und das ist auch, was in der modernen Astrologie sehr oft gesagt wird. Warum macht ihr das eigentlich? Aber das wird viel nuancierter angewendet, als ich jetzt hier sage. Obwohl es so ist, auch ein Jupiter kann gegebenenfalls ein Übeltäter sein, wenn er sehr schlecht platziert ist. Und der Saturn kann auch ein Wohltäter sein, wenn er sehr gut platziert ist. Aber er wird nie so großzügig sein, Saturn, als Wohltäter, wie das der Jupiter zum Beispiel sein kann. Dann arbeiten wir, und das kommt derzeit in der modernen Astrologie, Gott sei Dank, auch wieder ein bisschen in der Mode, mit Fixsternen. Wir arbeiten mit Fixsternen. Aber nur mit den Konjunktionen. Also wenn wichtige Horoskopfaktoren, ein Aszendent oder ein MC oder antike Planeten, Konjunktionen bilden mit Fixsternen, dann deuten wir die. Dagegen, moderne Planeten, bei uns sage ich immer, für uns halt nach Saturn die Welt auf, aber das ist natürlich ein bisschen kurzsichtig, es ist auch so, dass wir wissen, dass Uranus, Neptun und Pluto und nog andere entdeckt wurden und existieren. Und wir verleugnen sie nicht, aber wir betrachten sie als Fixsterne. Das heißt, Uranus, Neptun und Pluto spielen in einem Geburtshoroskop nur eine Rolle, wenn sie eine Konjunktion bilden mit einem wichtigen Horoskopfaktor. Und Sextile und Quadrate und Trigone mit Uranus, die betrachten wir nicht. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass das in der Stundenastrologie auch so funktioniert. Ja, das ist so. Ja, dann bin ich, glaube ich, dadurch, durch diese Dinge, und dann können wir, ich muss mal schauen, schau mal, ob ich das Ding wieder, kommt er noch was? Kleine Pause, ich muss das wieder hier installieren. Hier hatten wir das. Sie können hier, komm vielleicht ein bisschen größer, hè? Ja. Das ist ein Instrument, das für klassische Astrologen unglaublich, das ist zu groß. Das ist ein Instrument, das für klassische Astrologen unglaublich wichtig ist. Das ist das Würdenkärtchen. Sie liegen da hinten bei der Kasse. Sie können die erwerben, kosten 3 Euro, plastifiziert. Die brauchen wir. Natürlich kennen klassische Astrologen die meisten auch auswendig. Sie sehen da links, ach, ich kann das auch mit meinem. Hier sehen Sie die Domizile, zum Beispiel Mars hat Domizil in Widder, Venus in Stier und so weiter und so fort. Saturn zum Beispiel hat Domizil sowohl in Steinbock als auch in Wassermann. Wir arbeiten nicht mit Uranus als Herrscher von Wassermann. Er ist höchstens ein Untermieter, sagen wir klassische Astrologen. Hier finden Sie die Erhöhungen, hier die Triplizitäten, hier die Grenzen. Das wissen auch viele nicht, aber jedes Zeichen wird wieder in 5 Abschnitte verteilt und in jedem Abschnitt hat ein antiker Planet seine Grenzen. Sonne und Mond spielen nicht mit, aber Jupiter, Venus, Merkur, Mars, Saturn schon und die Reihenfolge ist dann auch immer wieder anders. Und das ist interessant, zum Beispiel die Venus, die hat in Widder sein Exil. Denn das ist Widder ist gegenüber Waage, wo Venus ihr Domizil hat. Also in Widder hat ihr sein Exil. Aber wenn Venus von 6 bis 12 Grad steht, zwischen 6 und 12 Grad Widder, dann steht sie in ihren Grenzen und dann wird sie doch wieder ein bisschen aufgewertet. Das sind ganz subtile Verfeinerungen, die in der Praxis wirklich funktionieren. Und dann die kleinste, ich komme noch darauf zu sprechen später, aber die kleinste Würde ist dann die Würde der Gesichter oder der Dekanate. Wobei, das kennen Sie vielleicht, jedes Tierkreiszeichen in 3 Abschnitte verteilt wird und in jedem Abschnitt hat ein Planet sein Dekanat. Ich komme noch darauf zu sprechen, denn mein Vortrag heißt Der König und sein Soldat. Um zu bestimmen, wer in einem Horoskop der König ist, brauche ich dieses System. Das ist das Würdekärtchen der klassischen Astrologen. Und sagen wir, wenn ich ehrlich bin, natürlich kenne ich Domizile, Erhöhungen und Triplizitäten auswendig und jeder klassische Astrologe kennt das, aber für die ägyptischen Grenzen und die Gesichter muss ich auch immer spicken. Und dafür ist das Kärtchen gedacht. Vielleicht werde ich auch noch kurz etwas sagen, das muss dann wieder ein bisschen angepasst werden, über die Freuden der Planeten. Denn das ist auch etwas, das sehr wichtig ist. Bitte? Ja, das habe ich schon probiert, aber das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht?
Nee, das funktioniert. Ja, ich weiß es.
Kleiner oder größer?
Ja, aber das kann ich hier auch. Nee, es geht darum, dass der Kreisform, der wird verzerrt. Und das kriegt man nicht weg damit.
Nö, dass er dann nicht so groß oder zu klein
Bitte?
Ist.
Bitte?
Dass er nicht so groß oder zu klein ist, tut er sich da leichter, denke ich.
Ja.
Nein?
Okay, gut. Es ist so, dass laut der antiken Astrologie haben die 7 Sonne, Mond und die 5 antiken Planeten in einem Haus ihre Freude. Da fühlen sie sich besonders wohl. Das ist eine Art Würde, kann man sagen. Für die Sonne ist das 9. Haus, für den Mond das 3. Haus, für Venus das 5., Jupiter das 11., Mars das 6., Saturn das 12. und Merkur das 1. Haus. Warum fühlt die Sonne sich im 9. Haus so wohl? Denken Sie daran, wann steht in einem Horoskop die Sonne im 9. Haus? Wann ist das? Kurz nach der Mittag. Und dann strahlt die Sonne ihre größte Wärme und ihr hellstes Licht. Und dafür, das ist auch die Aufgabe der Sonne. Deshalb fühlt die Sonne sich dort so wohl. Und der Mond hat seine Freude im 3. Haus, weil der Mond ist der schnellste von allen Planeten und das 3. Haus ist das Haus der Bewegung. Die Venus fühlt sich wohl im 5. Haus, weil Venus ist der Liebesplanet und das Haus 5 hat sehr viel mit Liebe zu tun. Und Jupiter, der große Wohltäter, fühlt sich wohl im 11. Haus, weil das ist das Haus der Hoffnungen, der Expansion, der guten Wünsche und so weiter, das passt alles zu Jupiter. Und die beiden Übeltäter haben dann ihre Freude in Häusern, die einen schlechten Ruf haben in der klassischen Astrologie. Das sechste Haus Mars, das zwölfte Haus Saturn. Aber es ist nicht so, dass sie da dann noch schlechter sind als normaal. Nein, da sind sie auf jeden Fall gerecht. Da walten sie gerecht. Und dann, interessanter Merkur im ersten Haus, das hat wieder zu tun mit dem, was ich gesagt habe, dass im Horoskop der Geborene nur das erste Haus ist. Und was ist typisch für ein Mensch? Dass er denken kann. Deshalb kommt der Denkplanet im ersten Haus. Und interessant ist auch, dass wir jetzt sehen, und das ist etwas, womit in der modernen Astrologie auch nicht so oft gearbeitet wird, dass Sonne, Venus und Sonne, Jupiter und Saturn sind die Tagplaneten und die stehen über dem Horizont, in den Tageshäusern. Mond, Venus und Mars sind die Nachtplaneten und stehen unter dem Horizont. Und Merkur kann sowohl Tag- als Nachtplaneet sein. Daarvan heb ik een zeer interessant Beispiel am Ende meines Vortrages. En deshalb steht er daar aan de grenzen van Tag en Nacht, kan man sagen. Und das ist wunderbar, denn das ist nur positiv. Denken Sie nicht, wenn Sie die Sonne im neunten Haus haben oder Ihre Sonne im dritten Haus haben, oh, dann hat er da sein Trauer oder so, oder dann ist er da weint er gegen Freunde. Nee, es ist nur ein positives System. Denken Sie mal darüber nach, habe ich irgendeinen der modernen, der antiken Planeten in einem Haus der Freude, dann können Sie sich jetzt freuen. Das funktioniert. In der Stundenastrologie funktioniert es auch sehr gut, aber ich stelle fest, es ist nicht umsonst, dass ich so gerne mein Horoskop mit Ganzzeichenhäusern, denn der Mond rückt bei mir von 2 nach 3 und die Sonne von 8 nach 9. Also da habe ich auf einmal, das ist ein eigenes Interesse von uns. Ja. So, dann kommen wir zu diesem hier. Vor 7 Jahren haben Eltern mich gefragt, ein Horoskop für ihr gerade geborenen Kind zu machen. Das war ein Bube. Und der Bube wurde geboren in Reykjavik auf Island. Damals arbeitete ich noch nicht mit Ganzzeichenhäusern, also ich mache da fröhlich das Horoskop mit Placidus und da kommt das hier raus. Das ist doch nicht normal mehr. Wir sehen, dass das erste, zweite und dritte Haus müssen sich einen Platz von weniger als 30 Grad teilen. Und schauen Sie sich das zwölfte Haus und das sechste Haus in diesem Horoskop an. Damit kann man ein Kind nicht beschenken mit so einem Horoskop. Nee, sehen Sie, Saturn, der steht an der Spitze seines sechsten Hauses. Das heißt, dass er bis zu seinem 10. Lebensjahr Saturn als Transit durch das sechste Haus hat. Das überlebt er nicht. Also ich habe gedacht, ich gebe ihm dieses Horoskop nicht, ich gebe die Eltern dieses Horoskop nicht, ich gebe ihm dieses Horoskop, dann bin ich auch so, allmählich bin ich dann auch angefangen mit Ganzzeichenhäusern. Und hier haben wir ein einigermaßen normales Horoskop mit Häusern, die gleich groß sind. Sie sehen auch, dass Saturn auf einmal ins vierte Haus gerückt ist. Und wir sehen natürlich schon, dass das MC fällt ins achte Haus. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber es funktioniert trotzdem als MC, aber auch das zehnte Haus, das dann hier Fische ist, funktioniert als zehntes Haus. Das habe ich inzwischen herausgefunden mit dieser Astrologie. Ich habe Ihnen gesagt, der hellenistische Astrologen haben gesagt, der Aszendent ist das Ruder. Und der Herrscher des ersten Hauses, der Aszendentherrscher, ist der Ruder. Ja, jetzt sehen wir hier einen Aszendent in Zwillingen. Und wir sehen, dass Merkur steht in Waage. Und sehr wichtig ist, dass Merkur, der Ruder, das Ruder sehen kann. Das ist logisch natürlich.
sonst funktioniert es nicht mit dem Film. Und wir sehen, und sehen kann, das heißt, einen Aspekt bildet. Aspekt heißt auch Blick, Blickwinkel. Also, und wir sehen, dass der Merkur, der bildet ein Trigon zum Aszendenten. Also, der Merkur, der Herrscher des ersten Hauses, kann das Ruder, kann den Aszendenten sehen. Und das ist schon sehr schön in diesem Horoskop. Das heißt, dass dieser Bube in seinem Leben, sein Leben in der eigenen Hand halten kann. Wir sehen allerdings auch, dass dieser Merkur Herrscher des vierten Hauses ist. Denn das vierte Haus ist Jungfrau. Und Merkur ist der Herrscher. Und leider kann Merkur dieses Haus nicht sehen. Denn wir sehen, dass Merkur steht in einem Nachbarzeichen von Jungfrau in Waage. Und das heißt, kein Aspekt. Denn wir haben nur Konjunktionen, Sextile, Quadrate, Trigone, Oppositionen. Sie erinnern sich. Das heißt, Merkur kann das vierte Haus nicht sehen. Und das heißt, dass alles, was mit dem vierten Haus zu tun hat, Familie, Herkunft und was auch immer mehr, darauf kann Merkur eigentlich kaum Einfluss ausüben. Und dafür braucht er einen Zeugen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist ein Planet, der sowohl einen Aspekt bildet mit Merkur als mit dem vierten Haus. Na, da haben wir zum Beispiel wunderbar Jupiter. Der Jupiter steht erst schon sehr stark in diesem Horoskop, steht an einer Achse und in seinem eigenen Zeichen Schütze. Und der Jupiter steht in einem Sextilverhältnis zu Merkur und er steht in einem Quadratverhältnis zu Jungfrau, zum Jungfrauzeichen. Das heißt, der Jupiter kann zu Merkur sagen, hey mal, Merkur, pass auf, in deinem Haus passiert das und das und das, da solltest du was machen. Der Jupiter wird jetzt in der Deutung sehr, sehr wichtig. Das ist wieder so ein klassisches Phänomen. Dann kann man sagen, ja, aber Jupiter in Quadrat zu also das Schützezeichen, wo Jupiter ist, in Quadrat zum Jungfrauzeichen, ist doch ein schlechter Aspekt. Nein, ja natürlich, aber die klassischen Astrologen haben gesagt, besser ein schlechter Aspekt als überhaupt keiner. Und sicher mit Jupiter. Denn Jupiter ist sowieso ein Wohltäter, also daar kan das Quadrat nicht viel. Also es ist so, dass der Merkur, der Ruder, kan das Ruder sehen, das ist sehr schön, das ist sehr wichtig. Er kann allerdings nicht das vierte Haus sehen. Und er braucht einen Zeugen, der ihm dabei hilft. Das ist so eine Sache, die wichtig ist bei, in der klassischen Astrologie. Und damit kann man unglaublich schöne Dinge tun in der Deutung, sage ich Ihnen. Es lohnt sich einfach, das auch mal auszuprobieren. Gut. Ja, bitte. Ja, ich rede und rede. Fragen sind willkommen.
Kann in der Rezeption einen Zeugen ersetzen?
Ja, das kann. Das kann. Das kann. Sehen Sie einen?
Venus Merkur.
Bitte?
Venus Merkur.
Sehr gut. Sehr gut. Wo steht die Venus?
Ah
ja. Venus steht sowieso im vierten Haus. Und steht im Zeichen von Merkur. Und Merkur steht im Zeichen von Venus. Und das heißt tatsächlich, das kann man als eine Art Konjunktion bewerten. Dan kan Venus auch in diesem Fall ein Zeuge sein. Sicher. Und vielleicht sogar noch einen besseren, weil der direkt im vierten Haus steht. Ja, danke für diese Bemerkung. Ja.
Ich hätte gern gewusst, wieso der Jupiter der Zeuge ist oder der Soldat ist. Weil er im Sextil steht oder weil er der Herr des siebten Hauses ist?
Nee, es geht darum, dass wenn Merkur ist Herrscher des vierten Hauses. Verstehen Sie das?
Ja, klar.
Okay, aber Merkur kann das vierte Haus nicht sehen, weil er steht in einem Nachbarzeichen und es gibt keine Halbsextile in der klassischen Astrologie. Also Merkur kann das vierte Haus nicht sehen. Und er braucht also einen anderen Planeten, der ihm sagen kann, was in seinem vierten Haus passiert. Und das ist zum Beispiel Jupiter, weil Jupiter hat ein Sextilverhältnis zu Merkur und ein Quadratverhältnis zu diesem vierten Haus. Aber gerade hat jemand mit Recht gesagt, Merkur hat eine gegenseitige Rezeption mit Venus im vierten Haus. Also Venus kann da auch Zeuge sein, Zeugin sein.
Hat das mit den Graden auch zu tun? Der Jupiter steht auf wie viel Grad?
Das hat mit Graden eigentlich nichts zu tun, denn wir arbeiten in dieser hellenistischen Astronomie mit Ganzzeichenaspekten. Und das macht nichts aus. Zufällig stehen Venus und Merkur ein bisschen auf der gleichen Grad in diesem Zeichen, aber das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Denn wir arbeiten mit diesen Ganzzeichenaspekten. Tag und Nacht. Tagplaneten sind Sonne, Jupiter, Saturn und Merkur orientaal. Dat heißt, wenn der Merkur morgens voor de Sonne aufgeht, dan is der Tagplanet. Nachtplaneten sind Mond, Venus und Mars und Merkur occidentaal. Dat heißt, wenn er abends nacht der Sonne untergeht, Abendstern is. Und es ist so, dass wenn wir ein Taghoroskop haben, dan stehen Sonne, dan stehen Jupiter, Sonne, Saturn und ein orientaler Merkur stehen in ihrer Sektion, so heißt das. Und die Nachtplaneten Venus, Mond, Mars und wenn Merkur occidental ist, stehen außerhalb der Sektion. Und das ist wichtig, denn die Planeten in der Sektion, die haben die günstigere Ausgangsposition in der Deutung von einem Horoskop. Sie sind ein bisschen mit Fußballspielern zu vergleichen, die für das eigene Publikum spielen, ja, im eigenen Stadion spielen. Die haben doch ein bisschen mehr Vorteil immer als die Gegner, kann man sagen. Ja. Dagegen ist in einem Nachthoroskop, haben Venus, Mond und Mars die bessere Ausgangsposition. Und Merkur, wenn er occidentaal ist, und stehen Jupiter, Sonne, Saturn und Merkur oriental, stehen außerhalb der Sektion. Dabei kommt noch etwas, es ist so, dass diese Planeten, wenn wir ein Taghoroskop haben, dann ist es nog besser, wenn diese Tagplaneten auch über dem Horizont stehen. Das ist noch besser. Dagegen sollen die Nachtplaneten in einem Taghoroskop besser unter dem Horizont stehen. Und bei einem Nachthoroskop sollen die Nachtplaneten, Venus, Mond, Mars, Merkur occidental, über dem Horizont stehen und die andere Planeten unter dem Horizont stehen. Und das ist etwas, dass ich später bei dem Haupthoroskop, das ich nach der Pause behandeln werde, komme ich noch darauf zurück. Ich hätte das noch ein bisschen ausführlicher machen wollen, aber ich habe schon so viel Zeit genommen, dass das will ich jetzt, ich muss mal schauen, was es ist, dieses Horoskop, ja. Ich zeige Ihnen hier ein Horoskop mit ganz Zeichenhäusern. Um zu zeigen, wie verheerend es kann sein, wenn der Geborene selbst so schlecht vertreten wird. Wir haben hier einen Skorpion-Aszendent. Das heißt, dass Mars der Aszendent-Herrscher ist. Mars steht in einem Nachbarzeichen. Also er kann das Ruder nicht sehen. Das ist schon sehr schlecht. Dieser Mensch kann sein Leben nicht in der eigenen Hand nehmen, nicht direkt wenigstens. Zudem steht der Mars aus sehr vielen Gründen sehr schlecht. Das ist katastrophal. Der Mars steht in Waage in Exil. Er steht im verheerenden 12. Haus, das wirklich in der klassischen Astrologie einen schlechten Ruf hat. Und er steht auch nochmal rückläufig. Schlechter geht es nicht. Also dieser Mensch, der hier geboren wird, kommt auf der Welt mit waanzinnig schlechten Voraussetzungen. Jetzt hat er toch Hilfe.
Denn er braucht natürlich ein Zeuge, um seine Aszendenz sehen zu können. Und der beste Zeuge ist der Jupiter im Krebs. Jupiter steht im Krebs sehr gut, weil er steht in der Erhöhung. Das ist die zweitwichtigste Würde. Und der Jupiter hat ein 90 Grad Verhältnis zu Mars, aber besser ein 90 Grad Verhältnis als überhaupt kein Verhältnis. Und er hat ein Trigon Verhältnis zu Skorpion. Also dieser Mensch soll mit seinem Jupiter sehr viel machen müssen in seinem Leben und auch machen können. Und er darf froh sein, dass er diesen Jupiter überhaupt hat. Und da kommt noch etwas Schönes. Der Jupiter steht im Domizil von Mond, Krebs, und der Mond steht im Domizil von Jupiter, Schütze. Also da kommt auch eine sehr große Unterstützung. Aber die erste Voraussetzung dieses Menschen ist sehr, sehr schlecht. Jetzt sind Sie natürlich sehr gespannt, wer das ist. Ich zeige sein Porträt. Kennen Sie ihn? Der neue König der Niederlande, Willem-Alexander. Und wenn man vervolgt, was er macht in seinem Leben, dan sieht man tatsächlich, er hat sich sehr gesträubt, König zu werden. Er wollte es überhaupt nicht. Interessant finde ich, dass als er in der höheren Schule saß, dann hat sein Lehrer für Muttersprache alle Schüler in der Klasse den Auftrag gegeben, ein Referat zu halten, über was sie werden wollen in ihrem Leben. Und dann hat Alexander seinen Finger gehoben und gesagt, muss ich das auch? Denn ich habe da überhaupt nichts zu bestimmen, hat er gesagt. Und dann ist der Lehrer rot geworden und hat gesagt, nein, dann musst du das nicht machen. Aber wir sehen jetzt, dass er als neuer König, nachdem er Beatrix, die ein unglaublich gute Königin gewesen ist, wirklich sehr gute, muss er jetzt ersetzen und er macht das sehr stark auch mit diesem Jupiter und auch mit dem Mond, die in seinem Horoskop auch für das Volk steht. Er bekommt jetzt mit Sicherheit eine gewisse Popularität auch. Aber diese Ausgangsposition, Skorpion Aszendent, Herrscher des Aszendenten, Mars im 12. Haus, im Exil, rückläufig und nicht kein Blick habend auf den Aszendenten, das ist klassisch gesehen sehr, sehr schlecht. Und so sieht man, wie man doch mit klassischer Astrologie sehr deutliche Aussprachen machen kann. Gut.